Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt allein die kurze Einführung macht schon auf ganz viel neugierig, Martin Neff. Fangen wir doch zuerst bei der Reise an. Ohne Augenlicht erleben Sie das Reisen sicher ganz besonders mit allen anderen Sinnen. Wie würde Sie Ihr Erleben auf der Reise beschreiben?
Also ich habe gemerkt, und ich weiß nicht, ob das mit mir als Person zu tun hat oder mit der Tatsache von meiner Blindheit, ich habe gemerkt, dass ich ein grosses Interesse an Menschen habe. Also was vielleicht für den durchschnittlichen Tourist Sehenswürdigkeiten sind, das sind für mich Begegnungen mit Leuten. Das ist jedes Mal wie ein ganz neues Panorama. Also wenn zum Beispiel in Burkina Faso bin ich vor einem halben Jahr 2 Wochen mit einem zusammen gewesen, der in einer Koranschule war, als 7-jähriger Bub, 7 Jahre lang in einer Koranschule, Koranvers auswendig gelernt hat. Jetzt ist er Analphabet, also er kann arabische Schriftzeichen ein bisschen, und das nützt natürlich in dieser Welt nichts. Das, was der mir alles erzählt hat, über sein Aufwachsen, die Armut in der Familie, die Familienstrukturen und, das ist gesehen wie ein dicker Roman oder ein wahnsinniger Film. Extrem farbig, interessant.
Wie stoßen Sie an die Menschen? Tun Sie sie antippen oder also, erwartet man sie schon?
Nein, das hat mich nicht erwartet. Dort bin ich gestrandet an der Grenze zum Niger, weil ich gemeint habe, ich kriege dort ein Visum. Das hat sich aber als Fehlinformation herausgestellt. Und wir haben den Nachmittag lang versucht, friedlich irgendeinen Schleichweg zu finden, dass ich doch das Visum könnte an der Grenze bekommen. Und während dieser Zeit hat er zu mir geschaut. Also der Chef vom Grenzposten hat dann gerufen, Moussa, komm da hin, bring den zum Telefon. Und dann bringst du ihn wieder zurück. Und dann ist der Moussa neben mir, sie hat mich an der Hand genommen, hat geduldig gewartet, bis ich fertig telefoniert habe. Nachher bin ich wieder neben meinem Rucksack gesessen und er ist gekommen und hat gesagt, «Vous voulez un thé?» Und dann habe ich gesagt, «Ah oui, ça serait très beau.» Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen.
Sie sagen, das Interessante für Sie, das Reisen sind vor allem Menschen, die sich auftun wie Romane. Das heisst, Sie sind eigentlich auch auf Menschen angewiesen. Begeben Sie sich da nicht manchmal auch in Gefahr? Oder spüren Sie da, wem Sie können vertrauen und wo lieber nicht?
Ja, man begibt sich schon ein bisschen in Gefahr. Also es ist ein gewisses Risiko. Sie können natürlich einen Schuh voll rausziehen. Im schlimmsten Fall überleben Sie es nicht. Wie soll ich sagen? Wir sagen häufig, ja, hoffentlich passiert nichts als Wunsch. Aber wenn nichts passiert, dann ist es langweilig. Das wollen wir auch nicht. Also, ich habe noch nie eine Situation gehabt, jetzt in Asien, in Indien, Pakistan oder Afrika, wo ich mich bedroht gefühlt habe oder wo ich das Gefühl hatte, jetzt werde ich echt verarscht und ich komme da nicht mehr raus. Man wird manchmal als Tourist übers Ohr gehauen, aber das passiert allen. Das einzige Mal, wo ich überfallen worden bin, das war in der Breite gewesen, im Hauseingang von dem Haus, wo ich damals gewohnt habe.
Also nicht unbedingt zu Pakistan oder zu Indien. Eisenreis hat sie in Kongo gefeiert, genau wie die Demokratische Republik Kongo, ein Land, wo eine über 30-jährige Mobutu-Diktatur und fast einen 7-jährigen Krieg hinter sich hat. An Ort schwelt der Krieg heute noch. Was hat sie ausgerechnet in das Land gefeiert?
Also ich bin auf einer Afrika-Reise im letzten November 2010 und habe irgendwie im Hinterkopf gehabt, ich wollte nicht nur als Tourist dort sein, sondern ich wollte auch noch mitleben und mitschaffen. Ich hatte Zeit gehabt und ein bisschen Geld übrig, dann kann ich mir das leisten. Und dann bin ich über 2 Umwege via Internetanzeigen auf die Université Panafricaine de la Paix gestossen, die im Oktober 2010 Tor geöffnet hat und internationale Lehrer sucht, um einen Teil von ihrem Kurs, von ihren Kurs, von ihren Vorlesungen über so internationale Freiwillige abzudecken. Und das Konzept von denen, das hat mir irgendwie gefallen, dass es eine ganz kleine, neue Uni ist, das hat mir auch gefallen. Ich habe ja Erziehungswissenschaften studiert und mich viel mit alternativen Schulen befasst und die Frage, wie kann man eine wirklich spannende Uni machen, wo nicht einfach eine mehr oder weniger langweilige Pflichtübung ist, um ein Diplom zu kriegen am Schluss, sondern wo wirklich in sich die Fächer, das Lernen spannend ist und bleibt. Das finde ich irrsinnig. Da habe ich gedacht, dort will ich hingehen. Das nimmt mich Wunder als Projekt.
Dann sind Sie angekommen, hat Sie mit offenen Armen aufgenommen?
Sehr offen. sehr unkompliziert, auch in Bezug auf meine Blindheit. Die haben gesagt, ja, das wird schon gehen. Und du, wir haben so viel Bedarf und so viel Interesse. Also, und das Angebot war dann, du gehst einmal einen Psychologiekurs und einen Englischkurs für Fortgeschrittene und den Rest schauen wir. Und der Rest war dann, dass ich mich mit dem Gründer und seinem hauptsächlichen Mitarbeiter über das pädagogische Konzept unterhalten habe. Ja, wie setzt ihr eure Ideale konkret um? Dass ich gesagt habe, ich glaube, so etwas, da findet man im Westen, also in Europa, Geld für so ein Projekt. Das ist hochspannend, das interessiert Leute. Und so weiter. Nicht nur aus Mitleid, sondern aus echtem Interesse. Weil Pädagogik, da haben wir Probleme in unserer Kultur. Also das wird auf Interesse stoßen. Und das hat die beiden so inspiriert, dass sie nach 4-5 Wochen unabhängig voneinander zu mir gekommen sind und gesagt haben, könntest du nicht unser Rektor werden. Weil von gewissen Sachen hast du mehr Ahnung als wir oder du hast in gewissen Bereichen mehr Erfahrungen.
Und so sind sie innerhalb kürzester Zeit zum Universitätsrektor geworden.
Sozusagen, ja.
Jetzt, sie haben gesagt, es ist eine kleine Uni, um sich ein Bild zu machen. Wie viele Studierende sind jetzt an dieser Uni?
Jetzt ist das erste Jahr und da haben jetzt im Ende Juli gerade etwa 30 ihre Prüfungen gemacht, für das erste Jahr abzuschließen. Und im Oktober werden 30 bis 35 neue dazustoßen, dann sind es also 65, 70 Studierende.
Und es ist zunehmend, also das Interesse ist da für die jungen Leute, dass sie zu ihnen kommen können,
ja,
studieren.
Ja, das Interesse ist da. Es ist und im Endausbau in 3-4 Jahren werden es 200 bis 250 sein, so Gott will.
Jetzt kann man die Universität sicher nicht mit den gleichen Institutionen bei uns vergleichen, schon allein wegen der Infrastruktur. Ich nehme an, dass das sehr bescheidene Infrastruktur ist.
Das ist extrem bescheiden. Und wenn Sie sich jetzt etwas Bescheides vorstellen, dann tun Sie das nochmal durch 10 teilen, dann sind Sie ungefähr dort.
Können Sie uns ein Beispiel vom Alltag an dieser Universität vielleicht erzählen?
Ja, ein Alltag ist, es gibt eine Sekretärin, es gibt ein Sekretariat, die sind seit 7 Monaten im Betrieb. Dann müssen wir der staatlichen Stromversorgung anrufen, weil wir seit 3 Monaten kämpfen, einen Anschluss ans öffentliche Stromnetz zu bekommen. Dann sagt die Verwalterin, die an einer anderen Uni Regional Development studiert, also Regionalentwicklung, sagt sie, ja, da und da habe ich Telefonnummern. Dann sage ich, ja, hast du keine Telefonnummer bei dir? Nein, aber da habe ich es in seinem Portable, in seinem Handy. Aber da sind jetzt nicht da. Nachher findet man den. 6 Stunden später hat man den gefunden. Dann ist aber sein Handy nicht aufgeladen, weil man hat vor 3 Tagen zum letzten Mal Strom gehabt und dann hat er vergessen, das aufzuladen. Also kann er die Telefonnummer im Moment nicht nachschauen. Am nächsten Mittag ist er dann ganz stolz. Und dann haben wir die Telefonnummer, dann können wir anrufen. Also das hat vielleicht 30 Stunden gebraucht. Die Leute wissen, dass sie keine Telefonauskunft haben, dass es kein Telefonbuch gibt, dass es kein Telsearch oder so etwas gibt, wo man schnell schauen kann, dass man gar nicht online können und so weiter. Die Idee von sich organisieren ist so klein. Ich habe dann ein langes Gespräch gehabt und ihr verständlich gemacht, du bist unser organisatorisches Zentrum, mach du eine Liste von Telefonnummern.
Also sind eigentlich Probleme, die wir uns im Alltag gar nicht vorstellen können, dass das überhaupt ein Problem sind.
Basisproblem, inklusive, dass man zu wenig Stromanschluss hat, dass der Internetzugang lausig ist, verhältnismäßig teuer und so weiter. Auch das Bewusstsein von, das bedeutet sich organisieren, ist ganz klein.
Und trotzdem, also wenn man jetzt anschaut, die Uni muss mit solchen Alltagsproblemen kämpfen, mit einer wirklich sehr bescheidenen Infrastruktur. Und trotzdem ist sie sehr fortschrittlich. Also die Ideen sind fortschrittlicher als an manchen Universitäten bei uns oder in Europa überhaupt. Wenn man daran denkt, Partizipation der Studierenden, die Studentinnen sollen die Uni entwickeln. Ein Unterricht ist erwünscht, das habe ich jetzt auf ihrer Homepage gesehen, Unterricht erwünscht, wo der Praxis sehr nah ist. Mhm. Und vor allem, das finde ich noch sehr wichtig, wo auch der arme Bevölkerung am Schluss soll nutzen und wo eben auch freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt zusammensucht. Mhm. Wie kommen jetzt so fortschrittliche Ideen in ein Land, wo man um eine Steckdose muss kämpfen?
Also die Ideen, die gehen sehr stark vom Gründer von der Uni aus. Und das ist ein Typ, der jetzt so Anfang, Mitte 40 ist. Der ist in dieser Gegend geboren. ist am Anfang von diesen Kriegswirren, wo da die ruandischen Flüchtlinge und so weiter in den Kongo übergeströmt sind. Also, da ist er nach Südafrika, hat dort Theologie und Sozialarbeit studiert. Ist 2002 in seine Heimatregion zurückgekommen und hat gesehen, wie schlimm das ist. Und dann hat er gesehen, es sind so wenig Ressourcen rum. Zum Beispiel, ich muss mit Freiwilligen arbeiten. Er hat eine Schule gegründet, Primarschule und Sekundarschule. Und immer wieder, einfach aus Mangel, sagt er, wir müssen zusammen arbeiten. Also es ist nicht aus einer schönen Luxusidee, sondern aus der Not. Und dann hat er auch gesagt, ich kenne kongolesische Uni-Abgänger. Da hast du Ingenieur, die könnten dir Golden Gate Bridge oder irgendeine hochmoderne Brücke bauen. Und dann tritt bei uns ein Fluss übers Ufer. Und wir haben keine 50'000 Dollar für eine schicke Brücke aus Zement zu machen, sondern mit diesen Mitteln, und der Ingenieur steht da und kann nichts. Und wir brauchen Leute, die in der Situation, wo sie sind, können helfen, mit diesen Mitteln, mit diesen menschlichen Qualifikationen, die rum sind, und nicht nach Weststandard ausbildete Ingenieure. Also er ist eigentlich durch seine praktischen Erlebnisse zum Teil reingedrängt worden und zum Teil einfach auch die Erkenntnis gehabt. Und im Gespräch mit ihm habe ich das Gefühl, er hat vielleicht keine grosse Idee, wie man das auf Uni-Level umsetzen kann, praktisch. Aber der Instinkt ist sehr deutlich, was er will.
Und haben Sie das Gefühl, die fortschrittlichen Ideen, die fruchten auch dort?
Das fragen Sie mich in 3-4 Jahren wieder. Das ist ganz schwierig zu sagen. Also die Risikofaktoren in diesem Unternehmen sind gross. Das fängt an damit, dass jetzt im November wird gewählt im Kongo. Das kann das politische Chaos, das jetzt knapp unter Kontrolle ist, wieder voll zum Ausbrechen bringen. Es ist sehr schwierig zu sagen. Es ist ein ganz heikles Ding von technischen Fragen. Wie kommen wir zum Strom, zu psychologischen Fragen? Was spielen ethnische Konflikte? Ich als Schweizer habe keine Ahnung. Aber die ethnischen Konflikte gibt's.
Jetzt, Sie sind ja, wie gesagt, sehr schnell Rektor geworden an dieser Universität. Das birgt aber auch einen gewissen Druck. Oder haben Sie das Gefühl, hat man jetzt sehr hohe Erwartungen auch an Sie?
Ja, nein. Das ist lustig, weil die Erwartungen sind einerseits wirklich hoch. Aber ich bin wahrscheinlich der die höchsten Erwartungen an mich hat. Also wenn ich höre, eine Uni, internationale Standards, wir wollen Kontakt mit der Welt, dann habe ich Vorstellungen von einer sehr hohen Professionalität. Und dann sehe ich die Realität dort, sagen wir mal, das Niveau von der Englischkenntnis, wo ganz niedrig ist. Und trotzdem sagen sie, im zweiten Jahr können unsere Studierenden englischen Veranstaltungen folgen. Für mich ist Realität und Traum ganz weit auseinander. Aber das, sie trösten mich auch alle und sagen, du, das, was wir jetzt schon haben, für ein Kongo ist das schon super gut.
Da sieht also, man, dass zwei ganz verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Sie als Schweizer und Kongolesen. Sie sind jetzt nur zwischenzeitlich in der Schweiz. Bald geht es wieder zurück in Kongo, also in die Demokratische Republik Kongo. Und die Zeit in der Schweiz nutzen Sie ja auch, um für Ihre Universität zu werben. Wie tun Sie die Menschen hier in der Schweiz, in der wohlhabenden Schweiz, davon überzeugen, dass ausgerechnet so eine kleine Uni in so einem gefährdeten Land Unterstützung braucht?
Ja, indem ich darüber erzähle, das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich überzeugen kann man sie nicht. Es gibt Leute, das ist jetzt meine Erfahrung, es gibt viele Leute, die automatisch sagen, hey, das interessiert mich, erzähl mir. Da müssen wir doch etwas machen. Es kann doch nicht sein, und das sind jetzt so Episoden aus dem Alltag dort, es kann nicht sein, dass dort Malaria ist und wegen 10 Dollar kann man nicht zum Arzt. Und das heisst, man hat jetzt einfach noch einmal einen heftigen Schub Malaria, man ist daheim ein paar Tage und die Chance ist, dass man halt mit 35 am nächsten oder übernächsten Schub an Malaria stirbt. Es kann doch nicht sein, dass ihr eine Uni habt, wo keine 2 Dollar da sind, für 2 Liter Benzin zu kaufen, um den Generator anzuwerfen, damit ihr ins Internet könnt. Und wir haben so viel da. Das kann doch nicht sein. Die Afrikaner, die dort sind, in diesem kongolesischen Ecke, die wollen aus ihrer Situation raus. Die wollen bessere Lebensverhältnisse. Und die wollen nicht den grössten Luxus. Die wollen einfach, dass sie können das Schulgeld für ihre Kinder zahlen. Und wenn ich das erzähle, dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, es ist mir egal, ob das hundertprozentig garantiert funktioniert, das Projekt. Aber wenn da Hoffnung ist, dann müssen wir helfen.
Das heisst, Sie reisen nächstens nicht mit ganz leeren Koffern zurück auf Afrika?
Erstens nicht mit leeren Koffern und nicht mit einem leeren Herz. Ich kann vielen Leuten da unten sagen, vous savez des amis en Suisse.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.